Ja, hallo, guten Morgen auch von mir. Freue mich, dass ich mal wieder dran bin, eine Predigt zu halten. Und ich habe euch drei tolle Verse aus dem Matthäusevangelium mitgebracht. Angie hat es vorher schon mal gelesen. Ich lese es nochmal nach, Hoffnung für alle. Da sagt Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemand herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wie geht's euch mit dem Text? Klingt gut, oder? Ja, also ich hatte lange Zeit bei dem Text immer ein Störgefühl. Also ich bin da lang drüber gestolpert. Ist Gottes Last leicht? Also ich finde seine Gebote manchmal ziemlich schwer. Weiß nicht, ob es euch leicht fällt, immer Gottes Gebote zu halten. Manchmal denke ich, es wäre doch eigentlich leichter, wenn Gott sich nicht einmischen würde. Ich finde, Gutes tun ist manchmal eine ziemlich schwere Aufgabe und überhaupt, ob jetzt leicht oder schwer oder was auch immer, es kommt ja auf jeden Fall on top. Also die ganz normalen Lasten des Lebens, die so ganz normal zum Leben dazugehören, sind deswegen ja nicht weg. Also es ist ja noch drauf. Also wo ist es jetzt mit der Ruhe? Ja, ich habe in den letzten Jahren dazu ein paar interessante Entdeckungen gemacht, Erfahrungen gemacht. Da wollte ich euch mit reinnehmen in die ganze Thematik und einfach mal ein bisschen durch den Text gehen anhand von drei Punkten. Also erstmal die Last Gottes aufnehmen. Dann zweiter Punkt, ganz wichtig, die Last der Welt ablegen. Und dritter Punkt, Ruhe für die Seele finden. Die meisten hier wissen ja, ich mag Bücher. Und einige Autoren, besonders einer meiner Lieblingsautoren ist Dietrich Bonhoeffer. Habe ich schon einiges von gelesen, immer mit sehr großem Gewinn. Um ein Buch habe ich immer ein bisschen einen Bogen gemacht. Sein letztes großes Werk. Das liegt jetzt nicht daran, dass das unvollendet geblieben ist, auch nicht daran, dass es das mehrere hundert Seiten umfasst, obwohl es unvollendet ist. Das lag am Titel. Er hat es ganz einfach und prägnant Ethik genannt. Das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, aber vor 2 oder 3 Jahren habe ich es mir dann doch mal gekauft und wusste sofort, das war eine gute Idee. Das Buch beginnt mit einem genialen Satz, den habe ich euch mitgebracht. Der ist ein bisschen lang, also man müsste ein bisschen aufpassen. Bonhoeffer ist nicht für ganz kurze Sätze bekannt, von daher. Es hat ein paar Kommas drin. Und er schreibt als ersten Satz für seine Ethik: Es ist eine Zumutung sondergleichen, die an jeden, der das Problem einer christlichen Ethik auch nur zu Gesicht bekommen will, gestellt werden muss. Die Zumutung nämlich, die beiden Fragen, die ihn überhaupt zur Beschäftigung mit dem ethischen Problem führen, nämlich wie werde ich gut und wie tue ich etwas Gutes, von vornherein als der Sache unangemessen aufzugeben und stattdessen die ganz andere, von jenen beiden unendlich verschiedene Frage nach dem Willen Gottes zu stellen. Das fand ich genial. Die Frage nach den Geboten Gottes und die Frage nach dem Tun des eigenen Gutes oder des Gutseins, wenn ich die stelle, dann fällt dort bereits die Entscheidung für das eigene Ich, für die Welt als die entscheidende Realität. Aber die christliche Ethik stellt die Frage nach der letzten Wirklichkeit: Mit was will ich rechnen? Gott oder der Welt? Und die Frage nach dem Guten löst sich damit auch von mir ab und wird zur Frage nach dem Teilhaben an Jesus, an der geoffenbarten Gotteswirklichkeit. Dietrich Bonhoeffer schreibt dann über einen Menschen, der Gott kennt, weil er Gott kennt und hat. Darum hängt er an den Geboten, an dem Gericht und an Barmherzigkeit, die täglich neu aus Gottes Mund gehen. Nicht gefesselt durch Prinzipien, ganz wichtig, sondern gebunden durch die Liebe ist er frei geworden von den Problemen und Konflikten der ethischen Entscheidung. Ich fand, das hat Bonhoeffer super auf den Punkt gebracht. Weil ich denke, wer immer gleichzeitig versucht, auf die Welt und auf Gott zu gucken, das funktioniert nicht. Man kann zwar nicht Jesus ohne die Welt angucken und die Welt nicht ohne Jesus, aber die Welt immer durch Jesus. Und Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik auch noch, Gestaltung gibt es allein als hineingezogen werden in die Gestalt Jesu Christi, als Gleichgestaltung mit der einzigen Gestalt des Menschgewordenen, Gekreuzigten und Auferstandenen. Das geschieht nicht durch Anstrengung, Jesus ähnlich zu werden, wie wir es auszudrücken pflegen, sondern dadurch, dass die Gestalt Christi von sich aus auf uns einwirkt und sie unsere Gestalt nach ihrer prägt. Der Christ darf in Freiheit Gottes Kind sein. Der König des Universums hat mich adoptiert. Damit ist eigentlich nichts vergleichbar. Und das gibt dann auch plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Last, von der Jesus redet. Die Last Gottes ist jetzt die Liebe. Die Liebe, die der Liebe Gottes Antwort gibt. In Johannes 13, 34 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Und zur Liebe gehört immer Freiheit. Liebe kann man nicht befehlen. Geht nicht. Gehorsam kann man befehlen. Gehorsam kann man auch notfalls erzwingen. Aber Liebe kann man nur freiwillig oder gar nicht. Ich finde interessant, wie Paulus das immer wieder in seine verschiedenen Briefe betont. Also wenn man den Galaterbrief liest, ist ja ein richtiger Brief, wo er die Freiheit ganz, ganz hoch hält. Und ich habe jetzt noch einen Vers aus dem Korintherbrief mitgebracht, 1. Korinther 6, Vers 12. Da geht es ja eigentlich um Dinge, was kann ich als Christ tun? Und die Korinther haben da recht flott formuliert, alles ist mir erlaubt. Das haben sie dem Paulus so vorgehalten. Alles ist mir erlaubt. Und der Paulus reagiert ganz überraschend, wenn er es nachlässt, 1. Korinther 6, 12. Er sagt nicht, nö. Er sagt, ja, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist mir erlaubt, ja, aber ich darf mich nicht von irgendwas gefangen nehmen lassen. Ich fand es spannend, die Pharisäer haben sehr auf die Einhaltung der Gebote geachtet. Die hatten eine sehr straighte, klar definierte Ethik. Und haben auch dafür gesorgt, dass die Menschen die einhalten. Und Jesus hat es sauber zusammengefasst, Matthäus 23, 4. Sie binden schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Als Jesus wieder zu seinem Vater im Himmel zurückgegangen ist, hat er, was mich eigentlich nach wie vor wundert, kein Buch hinterlassen. In der Bibel ist ja kein Buch, das direkt von Jesus geschrieben ist. Sind ja seine Apostel und so weiter, haben Briefe und Evangelium und geschrieben. Aber Jesus selber hat ja nicht eine Zeile hinterlassen. Ich denke, es wäre für Jesus nicht schwierig gewesen, ein Riesenwerk zu hinterlassen, eine Ethik, eine Dogmatik, ein Werk. Ich weiß nicht, ob ihr die Dogmatik von Karl Barth kennt. So viel Platz im Bücherregal hätte er locker toppen können. Hat er nicht gemacht? Nein, er hat eine göttliche Person zurückgelassen, den Heiligen Geist. Der soll euch lehren, der soll die Jünger lehren, der soll uns lehren. Wir haben nicht ein Buch nur, sondern wir haben sogar einen Heiligen Geist. Denkt, die Frage, die bei der Ehe ganz schnell kommt, ist ja die handlich richtig. Und wenn die der Gottesbeziehung untergeordnet ist, dann ist sie gut. Wenn sie sich verselbstständigt, wird sie zerstören. Wenn sie an den Heiligen Geist gerichtet ist, wird sie helfen, wird sie mir Leitlinien geben. Wenn sie an meinen Verstand gerichtet ist, dann macht sie mich zum Gefangenen. Der Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiden lassen. Einer ist für alle gestorben, folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Johannes vom Kreuz hat es mal so formuliert: Daran wird der in Wahrheit Gottliebende erkannt, dass er sich mit nichts zufrieden gibt, das weniger wäre als Gott. Das fand ich super formuliert. Mit nichts zufrieden geben, als weniger ist als Gott. Und Meister Eckhart, ein Mönch aus dem 14. Jahrhundert, alle Gaben, die Gott gegeben hat im Himmel und auf der Erde, die gab er alle darum, damit er die eine Gabe geben könnte, sich selber. Wenn man den Korinther-Text so durchliest, den ich gerade von Paulus vorgelesen habe, dann merkt man, Paulus wollte Gott, nur Gott und alles, was Gott ist und will. Paulus wollte Gott nicht erklären, was er in seinem Leben tun und lassen soll, wie es funktioniert, sondern so wie es Jesus auch in der Bergpredigt im Vaterunser lehrt, dein Wille geschehe, Gott, dein Wille geschehe. Es geht um Gott, nur um Gott. Ich finde, Augustinus hat es mal super zusammengefasst, wenn er schreibt, wenn des Menschen Seele sich vollends hinaufkehrt in die Ewigkeit, in Gott allein, so scheint auf und leuchtet das Bild Gottes. Wenn aber die Seele sich nach außen kehrt und sei es selbst zu äußerlicher Tugendübung, so wird das Bild vollkommen verdeckt. Und mein Leben soll Antwort auf Gottes Liebe sein, Teil von seiner Wirklichkeit. Und das ist die Last Jesu, und die Last ist leicht. Zweiter Punkt, die Last der Welt ablegen. Ich denke, das Leben ist anstrengend, meines manchmal, manchmal weniger. Ich denke, bei euch geht es genauso. Es gibt Zeiten, die sind richtig hart und es gibt Zeiten, die sind auch sehr schön. Ja, aber trotzdem oft belastend. Und hier sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ich denke, wir Menschen sind für Liebe und für Freude geschaffen. Aber wo kommen die Liebe und die Freude her? Denn die Freude suchen wir oft in den vielen, vielen schönen Dingen dieser Welt. Und die hat viele schöne Sachen. Also es gibt tolle Dinge. Ich finde, die Welt ist so toll, da kann man so viele schöne Sachen erleben. Aber ich denke, das geht euch nicht anders als mir. Irgendwie so richtig dauerhaft ist es nicht. Und das Ding hat eine Dynamik. Es muss immer mehr sein. Heute ist es noch ganz toll. Morgen ist es schon recht selbstverständlich. Ich weiß noch, als wir auf einer griechischen Insel in Urlaub waren und am ersten Tag, wir hatten ein tolles Zimmer, toller Balkon, Blick auf das Meer, wir sind raus, wow. Am zweiten Tag, ja, ist schön. Und am dritten, ja, guter Blick. Aber es muss immer mehr sein. So. Und ich denke, letzten Endes wissen wir, dass es nie funktionieren wird und trotzdem versuchen wir es immer wieder. Und Augustinus meint, lieben wir das, was wir gegen unseren Willen verlieren können, dann müssen wir uns dafür elendiglich abmühen. Hat er recht. Weil hinter allem steht ja auch gleich dann noch der Verlust. Ich könnte es ja verlieren. Es geht darum zu sehen, was wirklich ist, was wirklich groß, was wirklich wichtig ist. Und da geht es darum, dass wir Menschen, ich sagte vorher, für die Freude und für die Liebe ja geschaffen sind. Und da geht es letztendlich um die Freundschaft mit Gott. Aus dieser Freundschaft mit Gott kommt Liebe und kommt Freude. Und dann können wir auch die Lasten der Welt ablegen. All die Dinge, die wir tragen, weil wir meinen, durch sie glücklich zu werden, wir können sie loslassen, innerlich loslassen. Also ich gehe gerne, momentan geht es wegen Corona leider nicht, aber sonst bin ich immer mal wieder so ein paar Etappen auf dem Jakobsweg unterwegs in Spanien, so Richtung, also der Hauptweg fängt ja an, so in den Vogesen kurz noch in Frankreich, geht dann so in Nordspanien bis Santiago de Compostela. Viele hundert Kilometer, macht dann immer so ein paar Etappen, 2 Wochen und dann fliege ich wieder zurück und ein paar Jahre später laufe ich dann die nächsten Etappen. Was dort auffällt ist und was man da ganz praktisch erlebt, alles, was man besitzt, muss man tragen. Also alles ist im Rucksack und der kann schwer sein und jeder halbwegs gute Ratgeber für Jakobsweg-Pilger schreibt auch rein, Leute, es wird euch Last, die Last wird schwer, nehmt nur mit, was ihr wirklich, wirklich, wirklich braucht. Und es ist eine Erfahrung, die Leute bringen trotzdem zu viel mit. Es ist bekannt, dass auf den ersten Etappen viele Leute ihre Sachen teilweise wegwerfen, einfach weil sie es nicht merken, sie können es gar nicht tragen. Viele schicken dann auch ein Paket nach Hause, wenn ihnen die Sachen zu schade zum Wegwerfen sind. Aber alles, was man besitzt, muss man tragen. Also ich hatte mal im Café irgendeinen getroffen, auch einen Pilger, der hatte einen super Rucksack, hochwertig, toll, sah klasse aus, sagt, ja, toller Rucksack. Das Ding taugt nichts. Wiegt allein leer 3,5 Kilo. Weil, ja. Franz von Sales hat mal formuliert, mein Gott, wie bald werden wir in der Ewigkeit sein und dann einsehen, wie unwichtig alle Geschäfte dieser Welt sind und wie wenig es darauf ankommt, ob sie gelingen oder nicht. Aber jetzt beunruhigen wir uns, als gehe es um große Dinge. Wenn es das Wesentliche ist, Gott zu lieben, dann werden diese ganzen Dinge leichter. Sie verlieren ihre große Bedeutung, ihre Relevanz und damit auch ihr Gewicht. Und dann kann man die Dinge auch besitzen, ohne die Last tragen zu müssen. Franz von Sales hat es formuliert, wenn aber unsere Anhänglichkeit an die Güter dieser Welt nichts weiter ist, als die von Gott gewollte Sorge für das Zeitliche. Gott hat uns ja die Aufgabe gegeben, bepflanzt die Erde, bebaut sie. Aber wenn die Sorge nichts anderes ist als das, was Gott gewollt hat, dann kann selbst der größte Verlust uns weder die Ruhe noch die Gesinnung rauben. Wenn wir die Dinge so besitzen, als ob sie nur geliehen wären. Und immer gewissen Sinne sind sie das auch. Also sie sind ja nicht auf Dauer. Jahre, Jahrzehnte, irgendwann werden wir sie abgeben müssen. Jesus hat in der Bergpredigt ja auch ganz deutlich darauf hingewiesen, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten, wo keine Diebe einbrechen. Und ein paar Verse weiter. Deswegen sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Keine Sorgen. Was ihr essen, was ihr trinken sollt, also ganz elementare Sachen. Ich mache mir nur um ganz andere Sachen Sorgen, die viel weniger elementar sind. Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Ich denke, Jesus ist so sehr darauf aus, dass wir uns keine Sorgen machen, weil er weiß, dass dann das Herz nicht bei ihm bleiben kann. Die Sorgen ketten das Herz an die Dinge der Welt und zwingen sie, die zu tragen. Der erste Versuch ist ja eigentlich oft, beides zu kombinieren. Gottes Last, die Weltlast der Welt zu tragen. Geht nicht gut. Haben schon viele probiert. Ich weiß jetzt von keinem, wo es funktioniert hat. Augustinus hat es offensichtlich auch probiert, so wie er sagt, hat bei ihm aber auch nicht funktioniert. Also er sagt, Herr, ich wollte dich nicht verlieren, ich wollte aber in meiner Gier mit dir zugleich auch die Kreaturen besitzen. Und darum verlor ich dich, denn dir widerstrebt es, dass man mit dir als der Wahrheit die Falschheit und den Trug der Kreaturen besitzt. Also es geht darum, die Last der Welt abzulegen, die Sorgen, die Beschwernis abzulegen. Und ich denke, das ist ein ganz schwieriger Prozess. Ich bin voll beim Lernen dabei, aber ich finde es ein total spannendes Lerngebiet. Und ich denke, nur ein Mensch, der sich von Gottes Liebe wirklich umgeben weiß, der sich von Gott angenommen weiß, kann diese Last ablegen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, Ruhe für die Seele. Wie ist mein Selbstverständnis? Also wie sehe ich mich? So wie ich mich sehe, so werde ich auch handeln. Also bin ich jetzt der Welt und vielleicht auch Gott beweisen muss, dass er gut ist? Oder bin ich der Geliebte Gottes? Ich denke, ich bin der Geliebte Gottes, von Gott geliebt. Mit dem Recht, Gott zu lieben, wieder zu lieben und mit ihm auch alles zu lieben, was Gott geschaffen hat. Alle die Menschen, die hier auf der Erde wohnen. Ich denke, wenn ich mich immer wieder neu beweisen muss, jeden Morgen neu wieder, sag so, heute muss ich wieder zeigen, ja, ich kann's, ich bin's, dann werde ich unruhig. Aber wenn ich weiß, ich bin angenommen, ich bin von Gott angenommen, dann kann ich Ruhe finden. Gott hat Anspruch auf das gesamte Leben, auf mein gesamtes Leben, auf überhaupt das gesamte Leben. Ich finde, das ist ein ganz steiler Satz. Ich weiß nicht, ob er bei euch auch vielleicht Widerspruch auch auslöst. Also ich finde, je länger ich drüber nachdenke über diesen Satz, immer faszinierender und besser. Weil das klingt anspruchsvoll, aber das ist genau der Punkt, wo die Lasten leicht werden und eigentlich die Ruhe dann auch kommt. Also ich kenne eigentlich zwei Ausbruchversuche aus dem Ganzen, weil es sich erstmal relativ anspruchsvoll anhört. Der erste Ausbruchsversuch, den man so aus der Kirchengeschichte kenne, ist Christsein auf die Zustimmung von Dogmen oder auch Mitgliedschaft in irgendeiner Organisation zu reduzieren. Das klingt erstmal toll. Macht auch nicht wirklich Stress, irgendwelche Lehrsätze zu bejahen, erstmal theoretisch, ist nicht anspruchsvoll, hat zwei Nachteile. Punkt A, es bringt keine Erleichterung für andere Sachen und Punkt B, es ist zu offensichtlich falsch, es lässt sich mit der Bibel schlichtweg nicht übereinbringen. Also das ist eine Sackgasse. So, jetzt brauche ich mal einen Schluck Wasser. Also der Ausbruchversuch hat meistens wenig Erfolg. Es gibt einen zweiten, der sieht auf den ersten Blick etwas besser aus. Und zwar zu den Zustimmungen zu den Dogmen kommen dann auch noch die Taten. Also die zweite ist Tugend, gute Werke. Ja, aber jetzt fängt genau das an, glaube ich, warum sich bei mir bei dem Vers oft auch ein Störgefühl einfällt. Das mit den guten Werken wird schwierig. Und letzten Endes sind beide Ausbruchversuche eigentlich nur der Versuch, Gott um das Ganze zu bringen. Gott mit einem Bruchteil abzuspeisen und das meiste dann doch für sich zu behalten. Selber Chef zu sein, selber zu sagen, was geht. Und letzten Endes Gottes absoluten Anspruch damit abzulehnen. Denk, alle Dinge auf dieser Erde geschehen für und wegen Gott. Er hat alles geschaffen, er ist Ursprung, er ist Ziel. Alles ist wegen Gott, nur wegen ihm. Und damit soll auch das, was ich tue und bin, wegen Gott sein. Und wenn Gott alles ist, dann ist er auch die Ruhe der Seele. Gott tut die Dinge, die er tut, um seiner selbst willen. Deshalb gibt es ja auch kein Warum außerhalb von Gott. Und Meister Eckhart hat formuliert, du sollst dich Gott mit allem ganz ergeben und dann kümmere dich nicht darum, was er mit dem Seinen tut. Also wenn ich Gott die Sache überlasse, dann muss er gucken. Vielleicht macht er es völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe, auch völlig anders, als ich es mir wünschen würde. Das kann sein, das ist aber seine Entscheidung. Und Paulus hat ja in Römer 8 geschrieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Johannes vom Kreuz schreibt, die Zufriedenheit des Herzens findet man nicht im Besitz der Dinge, sondern in der Loslösung von allen Dingen und der Armut des Geistes. Also die Dinge einfach, die das Herz haben wollen, einfach durchfließen lassen. Betrachten, Gott geben, loslassen. Auf Jesus sehen, in jeder Lage auf Jesus sehen. Das ist nicht irgendeine Methode. Also ich habe festgestellt, auf Jesus sehen, verändert wirklich die Blickrichtung. Wortwörtlich, ich meine, wegschauen von den Dingen, die so groß, so wichtig, so schwierig scheinen, auf Jesus schauen. Es ist ein Lebensstil. Wahrscheinlich kennen einige von euch Hudson Taylor, ein Indien, eine China-Missionar aus dem 19. Jahrhundert. Der hat tolle Missionsaktivitäten entfaltet in China, das war gigantisch. Und trotzdem schreibt er so, als er schon Jahre dort war und viel erreicht hat, viel aufgebaut hat, dass er ja, mit seinem Glauben, mit seiner Gottesbeziehung ja, immer so ein bisschen so das Gefühl hat, müsste mehr. Und er sagt, was für ihn ganz, ganz wesentlich war, er hat dann so gekämpft, wie kann ich besser glauben, wie kann ich Gott mehr vertrauen? Und ein Mitmissionar hat zu ihm gesagt, ja, wie wird der Glaube gestärkt? Nicht indem wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen, indem der treu ist, dass wir in Jesus ruhen. Und Hudson Taylor sagt, das war für mich die Erkenntnis, es hat plötzlich die ganze Welt anders ausgesehen, dass in Jesus ruhen, er ist es. Er entscheidet. Und er entscheidet, in welche Situation er mich stellt, er entscheidet, wie die Dinge laufen und er hat es im Griff. Ihm geht nichts irgendwo neben raus. Nee, das gibt's bei Gott nicht. Wie ich vorher sagte, er wird es nicht immer so machen, wie ich will. Bestimmt nicht. Wahrscheinlich hat er ganz andere Ideen und seine sind auch besser. Werde ich vielleicht erst im Himmel dann in jeder Situation sehen. Bei manchen kann ich es vielleicht auch hier schon sehen auf der Welt. Aber ja, das Ruhen in Jesus nimmt ein Ding die Relevanz. Das macht sie leicht und das bringt, damit ist Ruhe da. Meister Eckhart formuliert, Gott will selbst allein und gänzlich unser Eigen sein. Dies will und erstrebt er und darauf hat er es abgesehen, dass er das sein könne und dürfe. Das hat er in unsere Entscheidung gestellt. Ob er wirklich ganz mein ist? Ich fand es spannend, als das Volk Israel damals in Ägypten aus der Sklaverei, als Gott sie befreit hat und in das Land geführt hat, nach Israel, haben die ja dann das Land auch aufteilen müssen. Die Leute brauchten ja Acker, brauchten Weinberge. Das wurde verlost, wer welchen Bereich kriegt. Wer welches Land hat, als Erbbesitz. Also die hatten da so eine spezielle Besitzform, das ist denen theoretisch sogar nach 70 Jahren immer wieder zugefallen, selbst wenn sie es verkauft hatten, dann natürlich ein Erben wahrscheinlich. Aber es gab ein paar Leute, die haben kein Land gekriegt. Und einer davon war Aaron, der Priester. Zudem sagt Gott in 4. Mose 18, 20, in ihrem Land sollst du keinen Erbesitz haben und keinen Teil des Landes unter ihnen besitzen. Und dann kommt der spannende Teil. Ich bin dein Anteil und dein Erbesitz inmitten der Israeliten. Gott ist Aarons Erbesitz. Johannes vom Kreuz schreibt, jede Seele, die wahrhaft liebt, kann sich nicht eher zufrieden geben, als bis sie Gott wahrhaft besitzt. Also Gott lieben. Einerseits im Tun, im Handeln, also Aktion, aber andererseits auch so im bloßen Sein. Kontemplation. Ich weiß nicht, wem der Begriff was sagt. Einfach sein vor Gott, ihn anschauen, ihn lieben. Kontemplation. Und beides braucht man. Beides ist wichtig. Und Kontemplation ist auch nicht nur die Vorbereitung für die Aktion. Genauso wie Jesus hat mich ja nicht in seine Nachfolge berufen, weil er dringend Arbeiter für sein Reich braucht, sondern er hat mich gerufen, weil er mich liebt. Und Kontemplation ist wesentlich Liebesbeziehung. Einfach sich frei Gottes Vorsorge anvertrauen. Ich denke, wer Gott liebt, kann auch in ihm zur Ruhe kommen. Nur wer Gott liebt, kann in ihm zur Ruhe kommen. Und das macht frei, Dinge neu zu sehen, Dinge anders zu sehen, Dinge loszulassen. Vor rund 800 Jahren hat Franz von Assisi gelebt. Name sagt vielleicht mal einen oder anderen was. Der ein faszinierendes Leben gelebt hat. Er hat auch einen Orden gegründet, allerdings eigentlich nicht geplant, sondern er wollte eigentlich nur sein Leben in Gemeinschaft mit Gott leben. Und das fanden dann so die Leute aus seiner Umgebung, einige so spannend und attraktiv, dass sie sich ihm angeschlossen haben. Plötzlich waren es dann mehrere tausend Leute. Er hat denen dann auch eine Regel gegeben. Und unter anderem steht dann drin ein Satz, den fand ich schon bemerkenswert. Da schreibt er, und mag zu ihnen, also zu den Orden, zu den Leuten, kommen, wer da will, Freund oder Feind, Dieb oder Räuber, so soll er gütig aufgenommen werden. Ich denke, das kann nur jemand sagen, der wirklich in Gott ruht. Und Gott will, dass wir in ihm ruhen. Die Ruhe ist wichtig. Jan van Ruisbroek hat geschrieben, wer sich Gott in Liebe übergibt, der ist der Freiste. Der lebt und er lebt ohne Sorgen. Denn Gott kann das Seine nicht verlieren. Gott kann das Seine nicht verlieren. Schließen wollte ich noch mit einem Vers, der mir zurzeit ganz wichtig ist und den ich auch immer wieder lese. Philipper 4, 6 und 7. Sorgt euch um nichts, schreibt der Paulus an die Philipper. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage euer Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, also Friede, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Amen.